Herzlich willkommen bei Tech und Trara. Mein Name ist Moritz und das ist ja der Podcast, in dem ich mich immer wieder mit verschiedenen, ganz, ganz verschiedenen Leuten unterhalte, die ganz verschiedene Themen mitbringen, die sie so bewegen, mit denen sie sich so beschäftigen und wo wir immer so ein bisschen versuchen, gemeinsam so die Schnittstelle zu Tech rauszufinden und so ein bisschen das einfach feiern, dass man teilweise ja mit Technologie zwar nicht unbedingt Dinge ersetzen kann, aber doch so ein paar Bereiche im Leben irgendwie bereichern kann. Und das ist auch diese Woche wieder der Kern des Ganzen. Ich habe nämlich mit Malte Scholz von AirFocus gesprochen. Malte Scholz ist einer der Mitgründer dieses Tools, mit dem man praktisch bei der Arbeit an Produkten oder Projekten eine Art Framework an die Hand bekommt, sehr gut priorisierte Roadmaps zu erstellen. Also man überlegt sich, was wollen wir tun, was für Assets wollen wir noch, was wollen wir noch machen, und dann kann man eben Kriterien festlegen und dann kann man die schön durchpriorisieren und sich das dann Stück für Stück vornehmen. Und das Schöne ist, es ist für alle nachvollziehbar, und ich fand das Tool ganz toll. Ich habe mir das angeguckt und mit Malte habe ich eben mich so ein bisschen über diese Themen Priorisierung, AirFocus an sich, aber auch so ein bisschen das Thema, ob so eine Bauchentscheidung denn wirklich immer schlecht ist oder ob man nicht auch manchmal Dinge auch einfach aus dem Bauch entscheiden sollte, unterhalten. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Wir hören uns jetzt gleich nach dem Intro wieder.
Tech und Trara, ein Podcast der Netzpiloten mit Moritz Stoll und spannenden Gästen über Tech und Trara.
Herzlich willkommen zu Tech und Trara. Heute bin wie immer ich dabei, Moritz Stoll, und bei mir ist heute Malte Scholz von AirFocus. Moin Malte erstmal, genau.
Hi Moritz, grüß dich. Vielen Dank, dass ich eingeladen wurde.
Ja, sehr gerne. Du bist ja über einen meiner Kollegen bist du sozusagen, ja, der hat uns ja miteinander verknüpft. Ihr kennt euch ja über eure Kinder. Und wir haben gedacht, es wäre doch cool, mal so ein bisschen über das, was ihr macht, bei AirFocus zu sprechen, weil ihr ja so relativ stark im Fokus das Thema Priorisierung, Entscheidungsfindung habt und da ein ganz cooles, also wie ich finde, ein ganz cooles Tool gebaut habt. Und vielleicht steigen wir so auch direkt mal ein. Also du bist Mitgründer der ganzen Nummer, das habe ich richtig verstanden, ne? Genau, und vielleicht magst du mal so ein bisschen erzählen, was ihr bei AirFocus macht, was das Tool ist, warum ihr das gemacht habt, und dann, glaube ich, finden wir schon ein ganz cooles Gesprächsthema.
Super, hört sich gut an. Ja, ich bin einer von drei Mitgründern bei AirFocus und auch bei uns für Produktmanagement verantwortlich. Und das ist auch wirklich, wo so mein Herz und meine Liebe dranhängt, einfach gute, geile User Experiences zu bauen. Und über Produktmanagement bin ich damals tatsächlich auch so auf das Problem gestoßen. Also ich hatte gar nicht so im Kopf, dass ich jetzt irgendwie eine Firma gründen will und Startup und den ganzen Kram, sondern es war einfach so, ich war Produktmanager in verschiedenen Companies und Projekten, und irgendwie immer, wenn wir über Strategie geredet haben, ist mir schlecht geworden, weil die Entscheidungen da echt ganz, ganz schlecht gefällt wurden und weil als Output immer die falschen Themen mit auf der Roadmap waren. Natürlich waren auch richtige Themen mit drauf, aber eigentlich sollte man eine Roadmap so bauen, dass alle ein gutes Gefühl haben, dass man jetzt an den richtigen Dingen arbeitet, die sozusagen das Projekt oder die Company in die richtige Richtung bewegen. Und das war halt leider nicht der Fall. Es wurde viel irgendwie mit kaputten Excel-Spreadsheets argumentiert oder Bauchentscheidungen, und das hat mich sehr frustriert. Und ich habe dann so als Instinkt, wie ich das immer mache, nach Software gesucht, die das Problem irgendwie lösen oder lösen kann, und nichts gefunden. Und dann habe ich mich mit Christian, unserem CTO, zusammengetan, und wir haben über so ein paar Wochenenden hinweg einfach mal so einen Prototypen gebastelt und haben den bei Betaliste in den USA gelauncht. Und ja, das lief dann über eine ziemlich lange Zeit noch so als Seitenprojekt, bis wir dann wirklich Traction bekommen haben und immer mehr Kunden organisch zu uns gekommen sind und zum Teil auch irgendwie namenhafte Marken wie die Washington Post, ohne dass wir irgendwen da aktiv abgeworben haben, aber die waren halt auf einmal da, und wir haben dann gemerkt, okay, wir sind hier eigentlich an echt was Großem dran, und es kann eigentlich nicht sein, dass wir hier Fokus in der Brand, im Namenstitel haben, aber dann gleichzeitig so unfokussiert an diesem Thema arbeiten. Lass uns das Ganze mal größer denken, und dann haben wir halt Fundraising und den ganzen Kram gemacht, und um sozusagen diese Anfangsphase ein bisschen zu finanzieren. Genau, und seitdem wächst das Ganze und gedeiht sehr gut, und wir sind mittlerweile 15 Leute und lieben das cool. Problem, an dem wir arbeiten, nämlich Unternehmen helfen, bessere Roadmaps zu erstellen und die richtigen Dinge zu priorisieren. Genau.
Witzig finde ich dabei, dass der die Entscheidung für die Firma, die du jetzt hast, dann ja auch eine Bauchentscheidung war. Also da hattest du sozusagen eine gute Bauchentscheidung und dann ist daraus was geworden, was das Thema Bauchentscheidung zukünftig ein bisschen verkleinert. Ja, hört sich cool an. Wie lange ist denn das jetzt schon her? Also wie lange gibt's jetzt oder wie lange seid ihr jetzt komplett mit Airfocus zugange und habt keine anderen Sachen mehr nebenbei?
Das ist jetzt ein bisschen mehr als ein Jahr, dass wir, dass wir sozusagen unsere erste Funding Round abgeschlossen haben. Vorher haben wir immer noch andere Seiten, Sachen nebenbei gehabt. Wir hatten eine Tech-Agentur und irgendwie Freelancing und lauter so ein Kram.
Ja, ja, cool. Ja. Freut mich schon mal, dass das offenbar ja dann so gut anläuft. Genau, vielleicht einmal für die Hörer von Tech und Trara, dass die einmal sich so grob vorstellen können, was man bei Airfocus macht. Ich habe auch mir das jetzt schon mal alles so ein bisschen reingezogen. Das ist ja erstmal so recht zugänglich. Also, weiß nicht, möchtest du einfach mal so ein bisschen den Aufbau der Software so erklären, dass man es auch übers Hören ein bisschen begreift, was da passiert?
Klar, also Airfocus ist Software as a Service, also man meldet sich irgendwie für den kostenlosen Trial, die kostenlose Testversion an und hat eigentlich auch das ganze Produkt dann schon in 5 bis 10 Minuten verstanden. Also wir haben absichtlich die User Experience so gebaut, dass da jetzt keine Videos, Tutorials, Trainings oder noch schlimmer Telefonate mit irgendwelchen Salesmenschen nötig sind, sondern es ist alles hoffentlich sehr intuitiv gebaut. Und ja, also nochmal vielleicht zurück zum Problem. Jede seriöse Firma mit, sagen wir mal, mehr als 20 Angestellten auf der ganzen Welt baut in irgendeiner Art und Weise Roadmaps, also entscheidet, was sie in den nächsten Monaten, vielleicht auch im nächsten Jahr machen werden. Also das ist sozusagen das universelle Problem, was wir lösen. Und wir geben dir die Tools, um dieses Problem besser, datengetriebener, informierter zu lösen. Und ja, in Airfocus kann man jetzt Workspaces anlegen, wo dann ganze Teams drin arbeiten können. Die können dann über die vielen Integrationen, die wir mit diesen Get Stuff Done Tools haben, so wie wir sie nennen, also Jira, Trello, Asana, diese ganzen super Tools, die wir auch nutzen und die wir lieben und mit denen wir auch gar nicht konkurrieren wollen. Wir setzen uns sozusagen eine Ebene drüber. Genau, aber man kann diese ganzen Tools integrieren und hat dann sozusagen die strategischen Items, die irgendwie relevant sind, in Airfocus und dann kann man ein Priorisierungsframework definieren. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt dieses Projekt mache, hilft mir das irgendwie strategisch weiter, hilft mir das kurzfristig im Umsatz, ist das etwas, was vielleicht meiner Employer-Brand hilft? Dann, wenn man sich auf die Kostenseite anschaut, was hat das für unmittelbare Marketingkosten, gibt es vielleicht auch irgendwie Development-Kosten, die damit verbunden sind? Wie ist das Risiko? Also wir sehen ganz schnell, so eine Entscheidung hängt immer von mehreren Faktoren ab und nicht nur davon, ob ist irgendjemand, der vielleicht auch noch der lauteste Mensch im Raum ist, irgendwie seinen Daumen hebt oder ihn senkt. Und ja, und wir versuchen halt durch dieses Priorisierungsframework diesen Entscheidungsprozess zu moderieren und transparent zu machen. Und als Ergebnis daraus visualisieren wir dir deine Prioritäten in verschiedenen Arten und helfen dir eigentlich im ganzen Roadmap-Erstellungsprozess die richtigen Entscheidungen zu treffen, weil wir halt sozusagen diesen einen Priorisierungsscore definieren, den wir dir dann auch in den anderen Tools anzeigen. Also du findest den dann auch in Jira, Trello oder so.
Ja, genau. Konkret war das ja so, du legst dann praktisch wirklich ein Item an, klickst auf neues Item und dann hast du eben so, kannst du ja so verschiedene Faktoren, sag ich mal, die die Entscheidung beeinflussen können, eben wirklich festlegen. Also zum Beispiel erwartbarer Umsatz oder eben das Risiko und dann kannst du das in verschiedenen Skalen priorisieren oder eben halt in Geld ausdrücken. Und dahinter steckt dann ein Algorithmus, der einem dann praktisch daraus die Priorisierung macht. Ne? Also es gibt ja wirklich dann diesen Score, diese Nummern. Und man kann sich das ja dann, glaube ich, auch in so einem, wie heißt das nochmal, Foursquare-Dings, so ein klassischer BWL-Marketing-Begriff, diese 4-Felder-Graphen.
Ja, es ist so eine Matrix mit 4 Quadranten, irgendwie von den Quick Wins bis zu den Sachen, die man niemals machen sollte.
Genau. Genau, und das ist echt cool. Ich muss sagen, ich finde auch das so in Sachen Benutzbarkeit und so, ich habe mich da ganz schnell reingefunden und man versteht es und vor allen Dingen, was ich ganz schön finde, man hat auch nicht so dieses Gefühl, man muss jetzt von Anfang an alles richtig anklicken und jetzt alles direkt im Kopf haben, sondern man kann ja alles ändern, das ist ja super flexibel, also ich glaube, das lässt sich ganz gut integrieren und es ist aber ja schon so ein Ding, das verlagert ja sozusagen die komplette Entscheidung über, was wollen wir in Zukunft machen, komplett auf Daten basiert. Und es gibt ja nach wie vor Leute, die sagen, ja, aber so eine gewisse so ein Bauchgefühl, da gibt es ja so ein bisschen diese zwei Lager. Die einen, die da sehr stark drauf hören und die anderen, die sagen, nee, ich verlasse mich nur auf Daten, nur auf Fakten. Wo würdest du dich da so verorten, wenn du jetzt
Also das Gute mit AirFocus ist, beides ist möglich. Also man kann ja ein Priorisierungsframework bauen, was allein auf Daten bezieht. Also man irgendwie legt eine Regel an und sagt, hier dürfen nur Sachen rein, wo wir 16 Quellen haben, dass das genauso ist. Und so. Man kann aber auch sagen, das ist ein bisschen fluffiger aufgebaut. Also zum Beispiel die Entscheidung, ist das jetzt strategisch relevant, klein, mittel oder groß? Das ist ja am Ende des Tages auch nur ein Bauchgefühl, aber du hast zumindest ein bisschen mehr, ein bisschen das mal quantifiziert so. Also ja. Unterm Strich ist dieser Focus-Score natürlich nicht perfekt hinten, der rauskommt, aber er kommt näher an einen perfekten Wert ran. Und viel wichtiger noch, dass ob jetzt dieser Wert irgendwie perfekt ist, dass er einen Trend und eine Richtung vorgibt. Und noch viel wichtiger ist, dass er anderen Leuten kommuniziert, was wichtig ist, und zwar auch relativ zu anderen Items oder anderen Projekten, die man am Laufen hat. Und das ist ja immer das große Problem. Klar, in so einer Managementrunde von 5 Leuten, die solche High-Level-Entscheidungen treffen, klar wissen die irgendwie, was jetzt wichtig ist und was die Priorität ist. Und am Ende des Tages wird es auch nicht viele Disagreements geben, aber das Ganze muss ja kommuniziert werden an andere, und deswegen ist das wichtig, dass man das transparent macht.
Ja. Und so dieses Framework und auch das Erstellen der einzelnen Items ist ja auch immer ein Moment, wo man eben systematisch sich Fragen stellt. Also, was erwarte ich mir denn da für einen strategischen Vorteil von, und was kostet mich das eigentlich? Habe ich dafür genug Ressourcen und so weiter? Also, das sind ja so Fragen. Also man kennt das ja teilweise, dass man in Projekten so Leute hat, wie du ja schon gesagt hast, die einfach sagen, ja, aber das wäre doch cool, das zu haben. Und dann verliebt sich jemand in die Idee, ah, das wäre wirklich cool. Und auf einmal macht man das irgendwie, aber eigentlich können gar nicht alle so richtig nachvollziehen, warum wir das jetzt eigentlich machen oder bringt uns das wirklich was. Und das ist ja, wie du schon sagtest, eine ungemein frustrierende Angelegenheit, vor allen Dingen, wenn man dann auf der Seite steht, die dann einfach sagt, ja, dann machen wir das jetzt halt. Also
ganz, ganz genau, das ist dieser moderierende Effekt. Und wir haben zum Beispiel noch, wenn ich das noch kurz sagen darf, ein Feature gebaut und gelauncht, das heißt Priority Poker. Das lehnt sich so ein bisschen an Planning Poker an, was so in der Softwareentwicklungsumgebung relativ häufig verwendet wird. Die Idee ist, du hast jetzt irgendwie diese 10 Items, die man priorisieren möchte, und ein sozusagen demokratischerer Weg wäre tatsächlich, wenn ihr euch irgendwie am Montag, wenn der CEO zum Beispiel am Montag sagt, hey, ihr 5 Entscheidungsträger, bitte tragt mal hier eure Ratings ein, also eure Einschätzung zu diesen ganzen verschiedenen Kriterien und den ganzen Projekten, die wir am Start haben. Und dann treffen wir uns am Freitag und besprechen einfach mal die Ergebnisse. Und dann hat unser System irgendwie schon so ein paar Averages und Durchschnittswerte vorgeschlagen. Und man sieht ganz genau, okay, bei diesem einen Projekt gibt's jetzt irgendwie noch Gesprächsbedarf, weil jetzt irgendwie der Steve aus dem Marketing das komplett anders einschätzt als unser CTO. Und dann ist es transparent und dann wird darüber entschieden und dann wird eine Entscheidung getroffen, dass man sich zum Beispiel irgendwo in der Mitte trifft. Und dann ist dieser Prozess tatsächlich auch viel, viel schneller, als wenn man jetzt in einem Meeting ist und das stundenlang ausdiskutiert und dann merkst du am Ende, okay, wir haben noch 5 Minuten, aber wir eigentlich sind wir noch nicht mal halb durch oder so.
Ja. Ja, ich habe auch die Erfahrung gemacht und auch von vielen Leuten gehört, gerade jetzt auch in dieser Zeit, wo man ja viel so remote macht, dass sobald man Diskussionen und Meetings auf dafür vorgesehene Tools verlegt, ist man oft schneller, weil man ja dann auch, also weil das Tool an sich ja auch schon immer vorgibt, okay, wir kümmern uns jetzt hier um die Priorisierung dieser verschiedenen Themen, die wir alle irgendwie offen haben, und dann kannst du halt auch nur das machen, weil das gibt ja dein Tool eben her, das ist ja schon ein ganz cooles Feature. Hast du, also wie macht ihr das oder wie machst du das so, wenn es so darum geht, sich dafür zu entscheiden, also jetzt auch unabhängig von AirFocus, wie gehst du so vor? Also du hast jetzt irgendwie, du hast 2 Themen vielleicht auch für AirFocus. Benutzt ihr das selber? Also benutzt ihr euer eigenes Tool für eure eigenen Priorisierung?
Ja, absolut. Also wir benutzen es einmal für sozusagen auf verschiedenen Ebenen. Also einmal benutzen wir es, um tatsächlich auf Development-Ebene ganz unten irgendwie Stories zu priorisieren. Das ist dann wirklich low-level. Und dann ganz, ganz hochfliegend auf Investorenebene sozusagen. Also was sind die 10 Themen, die wir dieses Quartal jetzt irgendwie angehen? Und da machen wir das auch, genau.
Ja, cool. Vielleicht kann man das ja auch im Privaten verwenden. Soll ich jetzt umziehen? Ja oder nein? Was mache ich zuerst? Erst streichen, dann mal neue Möbel kaufen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit eigentlich.
Ja, wir sehen das manchmal, dass zum Beispiel Leute irgendwie auch so einfach nur 2 Projekte haben. Also Job A, Job B. Und dann haben die irgendwie ganz viele Kriterien und jagen das dann einmal durch. Klar kann man bestimmt machen, aber ich glaube, der Einsatzcase ist tatsächlich B2B und dann auch ein bisschen größere Unternehmen.
Kann ich mir auch vorstellen. Was kostet AirFocus? Das wäre vielleicht auch nochmal eine ganz spannende Frage für die das gerade hören.
Also AirFocus geht bei $29 im Monat los. Aber der Plan, den so die meisten Kunden von uns nehmen, der geht bei $49 pro Monat pro Benutzer los. Und Benutzer ist dann jemand, der irgendwie alles bearbeiten kann. Und dann haben wir noch ein paar andere Nutzertypen. Aber ja.
Ja, die also es ist schon,
schon deutlich teurer als jetzt irgendwie einen Asana oder einen Trello. Ja. Einfach auch, weil viel weniger Leute in der Firma das tatsächlich benutzen.
Ja, klar, es ist ja für die Leute, die es im Endeffekt entscheiden. Wie hast du so, also du hast ja gesagt, so in deinen vorherigen Jobs hat dich das immer so genervt, wie Entscheidungen getroffen wurden und so. Wie hast du das so gemacht? Also was sind deine Kriterien für eine gute Entscheidung? Wie triffst du Entscheidungen? Ob es jetzt natürlich hauptsächlich beruflicher Natur, aber hast du da irgendwie eine Art, die du, auf die du vorgehst oder machst du das genau nach so einem Ansatz, dir wirklich genau zu überlegen, was kommt dabei raus? Und
es kommt immer so ein bisschen auf die Fragestellung an. Also aber erstmal gehe ich so mit der Denke ran, dass ich überhaupt nicht schlau bin und dass es Leute gibt, die in den ganzen Gebieten viel schlauer und belesener sind als ich. Und mein Ziel ist immer erstmal ganz, ganz viel Informationen zu bekommen, um mich und vielleicht auch andere in die Situation zu versetzen, dass wir da eine vernünftige Entscheidung treffen können. Und ich hasse nichts mehr als Verschwendung und ich fühle halt einfach, dass das Leben sehr, sehr kurz ist und auch das Businessleben ist kurz und Fehlentscheidungen, insbesondere auf strategischer Ebene, die machen alles kaputt und man hat irgendwann auch keine Lust mehr, dann daran weiterzumachen. Weil, ja. Und dementsprechend finde ich, dass man gerade über die strategischen Sachen lieber zu lange diskutieren sollte und sich zu viele Gedanken machen sollte und viele Daten mit reinholen sollte, anstatt da irgendwie zu schnelle Entscheidungen zu machen, weil das macht viel kaputt.
Aber es gibt ja auch manchmal so diese Momente, wo man so sagt, okay, wir müssen jetzt handeln. Also das, und da kommt man ja dann in eine Zwickmühle. Auf der einen Seite, ich hole mir ganz viel Informationen ein, ich diskutiere ganz lange, und auf der anderen Seite gibt es auch diesen Punkt, wo man sagt, okay, wir haben das jetzt hier irgendwie gerade überdiskutiert.
Den Punkt gibt's definitiv, und ich will ja gar nicht sagen, dass man nicht auch irgendwie schlanke Experimente machen sollen, aber das ist halt manchmal nicht möglich. Manchmal gibt's Entscheidungen, ja, die sind auch nicht umkehrbar, und da will man im Zweifel lieber Gedanken machen. Aber wir launchen auch in einer Tour irgendwelche Sachen, die wir dann 2 Wochen später wieder zurücknehmen.
Ja.
Also ich bin überhaupt nicht gegen diese ganze agile Denke, und man muss es halt einfach zur richtigen Zeit anwenden.
Ja, ich verstehe das schon. Es geht ja nicht darum, jetzt auch jede kleine Entscheidung immer durchzudeklinieren bis ins Letzte, sondern eben gerade strategische Entscheidungen und was nehmen wir uns vor für dieses Jahr, dass man so eine Roadmap erstellt. Das sind ja schon, sag ich mal, Entscheidungen in einem etwas größeren Rahmen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass du vermutlich dann auch so ein bisschen die Erfahrung gemacht haben wirst in deinem bisherigen Berufsleben, dass auch das nicht immer auf Anklang stößt, oder? Also ich kenne das selber, wenn ich sage, wollten wir da nicht nochmal und ich weiß nicht, und dass man auch merkt, dass Leute dann manchmal denken, ja, Mann, ich mochte meine Idee, aber also das gibt doch bestimmt auch viel Konfliktpotenzial. Hast du da so ein, ist dir das mal, also gab es da mal auch Streits, so die du noch so im Kopf hast, die irgendwie fast schon Spaß gemacht haben auf eine gewisse Art?
Hundertprozentig und selbstverständlich sagt Airfocus ja auch nicht, dass man immer das Item oder das Projekt machen soll, was den höchsten Score hat. Das ist ja gar nicht so, sondern es gibt ja auch immer gute Argumente, warum man etwas mit einem wenigeren Score oder mit einem höheren Risiko zum Beispiel trotzdem machen sollte. Und aber es ist dann zumindest transparent, dass das irgendwie so ein Wackelkandidat oder ein Kandidat, der irgendwie so ein Moonshot, ja, also ja. Google, die machen ja auch irgendwie ihre ganzen Moonshot-Projekte, wo überhaupt keiner weiß, ob da überhaupt irgendwann mal eins von funktioniert. Ja. Und die machen es trotzdem, weil sie die einfach halt glauben,
einen Arsch voll Geld haben auch.
Ja, aber ich glaube schon, dass da sich auch jemand Gedanken macht, dass das irgendwie strategisch mit reinpasst.
Ja, ich denke auch, das sind ja die Dinger, wenn davon mal eins steil geht, dann holt das ja schon 10 Gefloppte wieder raus. Aber das kann natürlich auch nicht jede Firma sich erlauben. Aber dafür ist ja eben auch, das sind ja Dinge, die ihr ja auch sozusagen in eurem Tool mit berücksichtigt.
Es geht ja am Ende des Tages auch um Portfolio-Optimierung, ne? Also man kennt das ja aus irgendwie Finanzoptimierung oder Finanzmathematik, ne? Man will immer einen guten Mix haben aus irgendwie High-Risk-Dingern und dann so ein paar Immobilien und unten noch Staatsanleihen. Und genauso ist das ja bei deiner Roadmap. Du willst da irgendwie die Sachen haben, die du machen musst. Dann willst du irgendwie so ein paar In-Between-Kandidaten haben. Und dann, wenn du es dir leisten kannst, nimmst du halt auch die Moonshots mit rein.
Ja. Und, ihr seid aber jetzt mit Airfocus ihr seid ja jetzt aus der Beta-Phase sozusagen wirklich raus und ihr habt doch die erste Crowdfunding-Runde, meintest du, ihr habt ja auch schon abgeschlossen und so. Das heißt, das Ding ist jetzt auch an einem Stand, wo man sagen kann, das ist jetzt erstmal ein fertiges Produkt, ne? Also das heißt so, der gab's Crunch bei euch? Also hattet ihr echt so eine Phase, wo du nicht mehr geschlafen hast und wo ihr nur noch daran geackert habt, oder ging das so ganz smooth?
Also erstens, wir haben kein Crowdfunding gemacht, sondern wir haben also richtig Venture Capital eingesammelt. Ja. Wir haben ja auch 2 Finanzierungsrunden gemacht, mehr als 2 Millionen Euro. Aber ich glaube, also wir sind schon länger aus der Beta raus. Um ehrlich zu sein, das Produkt ist ja nie fertig und wir arbeiten jetzt zum Beispiel nochmal daran, die Plattform komplett umzustellen und zu erweitern. Und das wird auch die nächsten Jahre noch weitergehen und dann. Ja, also wir sind da nie ganz fertig, aber klar, wir haben auch Phasen gehabt, wo wir richtig krass geackert haben, um irgendwie zum Beispiel ein gewisses Feature-Set für einen Product Hunt Launch oder so fertig zu haben. Also solche Phasen haben wir auf jeden Fall gemacht und gehabt. Aber generell ist bei uns keiner irgendwie von der Überzeugung, dass man zwangsläufig jeden Tag 16 Stunden arbeiten muss, um erfolgreich zu sein, sondern es geht auch hier wieder darum, get the right stuff done und dann nicht irgendwie nur massiv ackern. So, das bringt ja auch nichts.
Das finde ich auch eine ganz schlimme Denke, irgendwie dieses, ich muss jeden Tag bis 2 Uhr nachts da irgendwie am Arbeiten sein und dann aber irgendwie die Hälfte der Zeit ist irgendwie verschwendet, weil man dann ja auch, also oftmals ist man ja auch nach 12 Uhr jetzt nicht mehr so richtig produktiv. Also da kommen dann nicht immer die allerbesten Sachen bei rum und deswegen finde ich auch, richtig. Man sollte da priorisieren, gucken, was ist jetzt wichtig und spare ich mir nicht vielleicht die Energie lieber für morgen nochmal auf. Genau, aber das hört sich tatsächlich so an, als wäre das auch für die Hörer dieses Podcasts ein durchaus spannendes Tool, vor allen Dingen für die, die eh halt eben auch so, sag ich mal, so in der Position sind, sich so ein bisschen zu überlegen, was machen wir jetzt als nächstes, was ist vielleicht für uns strategisch das Klügste. Und ich überlege gerade, haben wir zu AirFocus irgendwas Wichtiges nicht gesagt? Also haben wir irgendeinen wichtigen Aspekt eures tollen Tools nicht erwähnt? Oder du bist ja der Experte?
Also es gibt das. Ich könnte jetzt hier stundenlang weitererzählen. Ich will aber eigentlich auch nur die Sachen beantworten, die so relevant für eure Nutzerschaft sind oder Hörerschaft. Und weiß nicht, vielleicht könnte man noch so ein bisschen drüber reden, wie wir generell so den Markt angegangen sind. Also was für uns, glaube ich, schon ein bisschen außergewöhnlich ist, dass wir uns eigentlich nie richtig auf den deutschen Markt fokussiert haben, sondern wir sind eigentlich englisch. Also so wie wir die Welt sehen, ist, es gibt irgendwie eine Zielgruppe, das sind irgendwie Entscheidungsträger, sehr oft irgendwie auch im Produktmanagement-Bereich. Und die können alle mit englischen Tools umgehen und der englischsprachige Markt ist größer als der deutsche und somit haben wir eigentlich ganz schnell die Entscheidung getroffen, wir gehen das Ganze international an und das hat sich auch gezeigt, dass das die richtige Entscheidung war und ich glaube, das macht, glaube ich, bei vielen anderen Sachen auch Sinn, bei einigen macht es bestimmt keinen Sinn, also wenn ich jetzt irgendwie einen Steuerberater-Tool baue, was irgendwie sehr auf den deutschen Markt zugeschnitten ist, nein, aber ich glaube, von Anfang an sich diese Frage zu stellen, ist das nicht etwas, was man später auch irgendwie global ausrollen will, ist nicht nur immer eine Lokalisationsfrage, sondern also, dass man sagt, okay, dann biete ich die App halt einfach zweisprachig an, sondern es, glaube ich, hat auch viele Implikationen, wie man das Produkt jetzt selber baut. Ja. Und auch den Markt Go-to-Market angeht.
Ja, also ich glaube auch, englischsprachige Produkte sollten für die meisten, zumindest gerade jetzt in so einer Digitalbranche, die ja solche Tools häufiger verwenden, glaube ich, kein Problem sein. Plant ihr nochmal irgendwann eine deutsche Sprachausgabe zu machen?
Oder? Klar, das wird irgendwann kommen, aber es ist jetzt nicht unser primärer Fokus gewesen, klar.
Und es ist hauptsächlich auf Browser-Nutzung einfach ausgelegt, ne? Also man muss sich nichts installieren, es läuft einfach direkt im Browser.
Genau, es läuft im Browser. Wir haben zwar auch eine Mobile-App mit so ein paar limitierten Funktionalitäten, ganz bewusst, um sozusagen on the fly mal eine Idee hinzuzufügen und die vielleicht durchzupriorisieren, aber ein Großteil der Funktionalität passiert im Browser.
Ja, cool. Ich weiß nicht, also wir können jetzt natürlich noch über den, ich weiß nicht, wie viel du dazu sagen kannst, über den Tech-Stack, aber das wird vermutlich alles klassische Web-Technologien gewesen sein, ne?
Ja, genau. React, TypeScript. Ja. Wir benutzen Scala im Backend, was, glaube ich, ein bisschen außergewöhnlich ist, weil es schon sehr, sehr enterprisige Backend-Sprache ist. Aber wir sind da bisher sehr, sehr gut mitgefahren. Auch wenn es schwierig ist, Entwickler zu finden.
Ja, ich kann sagen, also ich habe mich da auch nie rangetraut, auch nicht im Studium und so, weil ich mir gedacht habe, nee, das lass mal sein. Ja, okay, aber vielleicht, es gibt bestimmt den einen oder anderen Tech- und Trara-Hörer, der sich das jetzt noch gefragt hat, dann die Mobile-App wahrscheinlich mit React Native einfach gebaut, ne? Dann, genau. Das greift ja dann gut ineinander. Ja, cool. Also spannendes Tool, irgendwie finde ich ein gutes Thema, weil ich finde auch, Bauchentscheidungen machen Spaß, aber man kann ja nach Bauchentscheidung immer wieder so eine, sag ich mal, so eine formatierte, so einen formatierten Gedankenschritt nochmal hinten anhängen. Und das ist ja im Grunde genommen das, was ihr macht, finde ich sehr cool. Und jetzt kommen wir nochmal zu einer Kategorie in diesem Podcast. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine andere Folge reingehört hast.
Ja, habe ich. Reingehört habe ich tatsächlich, ja.
Aber du hast wahrscheinlich nicht. Ja, genau, das ist auch gut so, weil es gibt eine Kategorie und die heißt Empfehlung der Woche. Man kann sich darunter schon einiges vorstellen, wenn man den Namen so hört. Es geht darum, dass ich eigentlich jeden Gast, den ich hier habe, immer nach einer Empfehlung an die Hörer frage. Und Airfocus nehmen wir jetzt mal aus, das haben wir jetzt schon mehr oder weniger ziemlich intensiv empfohlen. Also irgendwas, was du vielleicht privat oder auch beruflich benutzt, wo du sagst, das ist voll geil, damit arbeite ich voll viel oder das macht auch einfach Spaß. Also wir hatten schon eine Buchempfehlung, wir hatten schon irgendwie eine Empfehlung für ein geiles YouTube-Video, Software, verschiedenste Sachen. Und ich bin übrigens genauso vorbereitet darauf wie meine Gäste immer, also gar nicht. Ich denke mir jetzt auch spontan aus. Ich habe schon was im Kopf, ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du schon eine spontane Idee hast, was du empfehlen kannst.
Ja, ich habe schon eine spontane Idee.
Oh, sehr gut.
Ja. Soll ich jetzt loslegen?
Ja, hau raus.
Okay, also wir sind vor kurzem mit der ganzen Company zu Notion gewechselt. Das ist, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber das ist quasi das Tool, wo außerhalb von Software Development machen wir weiter in Jira und GitHub, aber wo sozusagen alles andere passiert. Also es gibt bei uns immer, wenn es nicht in Notion ist, dann gibt's das nicht. Und Notion ist einfach eine Mischung aus Projektmanagement-Tool, Wiki, aber im Prinzip kann man alles machen, weil Notion, und das ist das Elegante an dieser Lösung, gibt's einfach Pages und auf einer Page kann einfach alles sein. Eine Page kann ein Kanban-Board sein, eine Page kann ein Kalender sein, eine Page kann eine Liste an Bildern sein, eine Checkliste und es ist einfach unfassbar flexibel und jedes Element, was man da einfügt, auf dem kannst du sozusagen elementbasiert kommentieren. Also es macht die Zusammenarbeit im Team einfach zehnfach einfacher als also da ist selbst das, was wir, glaube ich, alle noch sehr viel benutzt haben, jetzt Google Doc, was für manche auch schon modern sein mag, das verliert dann halt auch jetzt schon massiv gegen den Notion, was irgendwie noch so viel mehr kann.
Finde ich auch. Also ich habe es auch super viel benutzt und was ich halt schon einfach so genial fand, dass du Pages mit Pages drauf machen kannst, weil dann kannst du halt automatisch Hierarchien machen, dann Zwischenüberschriften und zum Beispiel, ich schreibe ja beruflich auch einfach viel Texte, kann man in Notion mega gut machen. Es hat ja auch einen eingebauten Markdown-Editor, so du hast sofort die richtige Hierarchie, du kannst es sofort in WordPress oder so rüber kopieren. Also
Und dann haben die solche krassen Features wie Linked Database, also es wird jetzt sehr nerdig, aber du kannst zum Beispiel, wenn du auf einer Page eine Tabelle anlegst und alles ist ja irgendwie immer eine Datenbank, kannst du sozusagen auf anderen Seiten auf diese verlinken und dann schreiben alle sozusagen in diese Source Database. Das ist wahnsinnig geil. So haben wir uns zum Beispiel unser Task Management aufgebaut, nämlich alle schreiben in die gleiche Task Database. Das ist richtig gut.
Ja, das ist echt mega cool. Also ich finde auch Notion ist ein richtig cooles Tool. Und das gehört halt auch so ein bisschen in die Riege dieser Tools, die es halt auch auf allen Plattformen gibt. Also es gibt es für einen Browser, es gibt eine Desktop-App, die aber ja auch wieder mit Browser-Technologien gemacht ist. Und dadurch ist es vom Look and Feel her eigentlich genau dasselbe. Es gibt es für Android, iOS. Und es macht halt, ich finde auch, es macht mega Bock, Notion. Und es gibt ein Dark Mode.
Dark Mode.
Ganz wichtig. Habt ihr einen Dark Mode bei Airfocus?
Nein, aber haben wir heute tatsächlich erst drüber gesprochen. Wie gesagt, wir bauen gerade die Plattform um und das wird dann ganz einfach möglich sein.
Ich kenne ein paar Leute, die jetzt sagen würden, das hätte eine ganz hohe Prio, so ein Dark Mode.
Sehe ich ein bisschen anders.
ich habe eine Zeit lang, war ich da auch richtig hinterher, alles immer, dunkel. Und mittlerweile nervt es mich auch fast ein bisschen, weil es ist halt überall. Gut, unsere komplette Seite ist sozusagen in einem Dark Mode. Aber ich finde, das ist, man kann es auch übertreiben, aber ich finde, fürs Schreiben finde ich es schon ziemlich praktisch, tatsächlich, muss ich sagen. Also fürs reine Schreiben.
Ich bin noch nie auf die dunkle Seite der Macht gewechselt.
Ja, die macht halt mehr Spaß. Genau, meine Empfehlung ist ein bisschen von anderer Natur, weil es ist mir gerade eingefallen, als du meintest, wenn man eine Steuer-App macht. Und da habe ich gedacht, ach, guck mal, das war nämlich gerade jetzt auch kürzlich Thema bei mir. Taxfix, ich glaube, das ob man das, ich glaube, das wird man auch schon kennen, also ein paar werden das sicherlich kennen, ist halt eine App, mit der man seine Steuererklärung machen kann und das ist halt super intuitiv, weil du einfach, du bekommst Fragen gestellt, die du verstehst, du antwortest auf diese Fragen und am Ende kannst du deine Steuern so machen und es ist halt nicht, was muss ich in Feld 13 auf in Anlage S eingeben und ohne irgendwas dabei zu verstehen. Also ich finde Taxfix mega gut und es ist halt einfach auch, die ist hübsch gemacht und ich finde immer, wenn Apps hübsch sind und wenn die geil aussehen, das macht schon immer viel.
Ja. Hast du deine Steuererklärung denn schon gemacht für dieses Jahr?
Nee, ich habe bis jetzt erst die Einnahmenüberschussrechnung. Ich muss noch die Einkommensteuererklärung muss ich noch machen, aber ich drücke mich noch ein bisschen davor. Du?
Nee, ich hab's auch nicht, aber ich wollte es dieses Jahr tatsächlich auch zum ersten Mal in Taxfix machen.
Ja, das Problem ist, ich mache die noch rückwirkend noch für meine Studienzeit und da habe ich nur selbstständig gearbeitet. Das heißt, ich muss, ich kann das nicht in Taxfix machen, sondern ich kann nur meine Einkommensteuererklärung darin machen und das ist halt super blöd, deswegen muss ich mich immer durch Elster durchkämpfen, aber ich weiß auch nicht, ich finde Steuern in Deutschland, haben Sie ein Weingut? Nein, ich habe kein Weingut, warum sollte ich das haben? Aber es ist irgendwie, es ist sehr skurril alles.
Ja.
Aber als, ich sag mal, als Unternehmer, wie du einer bist, geht das wahrscheinlich ganz gut von der Hand, oder nicht?
Ja, also wir kümmern uns jetzt mit dem Unternehmen gar nicht um Steuern, dafür haben wir einen Steuerberater, aber.
Ach so, wir zahlen keine, das macht gar nichts.
Ja, wir zahlen tatsächlich auch keine Steuern. Nee, das mache ich. Okay.
Nein. Das ist im amerikanischen Markt eine super Idee auf jeden Fall. Ja, cool. Nee, also Taxfix hatten wir und wir hatten Notion. Beides super coole Tools, wobei Notion ist definitiv die geilere Empfehlung. Ich bin fast ein bisschen neidisch, dass mir das nicht eingefallen ist, weil mega App habe ich tatsächlich sogar in meiner Taskleiste unten an meinem PC. Haben wir, glaube ich, auf Netzpiloten auch irgendwie einen Artikel zu. Verlinke ich auch mal in der nicht Videobeschreibung, sondern in den Shownotes, sagt man ja im Podcast Business. Ja, hast du noch irgendwas? Möchtest du noch irgendwas, was loswerden zum Thema Entscheidung, zum Thema Produktivität, Arbeiten, was auch immer? Es ist ein Podcast, wir können ganz frei.
Ja, nein, also ich bin einfach immer sehr interessiert daran, wie andere Menschen sozusagen diese Probleme, Priorisierung und Roadmapping lösen. Und wenn da irgendjemand irgendwelche Insights oder Feedback hat, freue ich mich einfach immer sehr, wenn man mich anschreibt, LinkedIn zum Beispiel. Und sonst kann ich nur empfehlen, dass man sich den Trial mal anschaut und guckt, ob das die eigenen Workflows und Prozesse vielleicht nicht irgendwie ein bisschen besser macht und streamlined.
Ja, definitiv. Also genau, wie lange geht der Trial? 15 oder 30 Tage?
14 Tage tatsächlich.
14 Tage, da habe ich ja zweimal nicht
genau, getroffen. Aber für eure Hörer verlängern wir den natürlich immer gerne auf 30.
Genau, vielleicht wir können ja einen Code kriegen. Wenn ihr mit meinem Rabattcode bekommt ihr 15% und dann nochmal 80%.
Ja, das hört sich gut an.
Ja, genau, also schreibt Malte gern auf LinkedIn, einfach Malte Scholz, ne? Und ansonsten, wenn ihr irgendwie Fragen habt, könnt ihr natürlich auch uns jederzeit schreiben an techundtrara@netzpiloten.de oder das wäre dann E-Mail-Verkehr natürlich, oder ihr macht es auf Twitter unter techundtrara. Auf Facebook, Instagram findet ihr uns unter Netzpiloten. Und ansonsten schaut gerne auch mal auf netzpiloten.de vorbei. Da werdet ihr immer wieder Artikel zu genau solchen Tools finden, weil wir sowas eigentlich immer ganz cool finden und da gerne uns mit auseinandersetzen. Ja, ich glaube, alles, was wir jetzt noch sagen würden, damit würden wir das Thema künstlich in die Länge ziehen. Und ich habe in der Schule gelernt, das soll man nicht machen. Das soll man nicht machen, genau. Deswegen, ja, vielen Dank, dass du da warst, dass du ein bisschen was über AirFocus erzählt hast. Guckt es euch auf jeden Fall an. Und dann hören wir uns bei Tech und Trara nächsten Montag und wir hören uns vermutlich ja auch nochmal.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung und weiterhin gute Arbeit bei all den coolen Sachen, die ihr macht.
Gleichfalls, ne? Gleichfalls. Bis dann.
Danke. Ciao.